wir dieses Ziel so erreicht haben. Aber wisst ihr, dieses Ziel dann zu behalten, das ist eine Herausforderung, das alles zu behalten. Und die Bibel spricht davon, dass es auch unter den Christen Konflikte gab. Stellt euch vor, Gott, der eigentlich ein liebendes Herz für uns Menschen hat, jeden Menschen gleich behandelt und ihm hilft, einen Schritt weiter zu kommen im Leben. Er segnet uns mit seinem Frieden. Und dann stellt Gott fest, unter den Menschen, auch in der Gemeinde Jesu, ist es manchmal nicht so passend und nicht so harmonisch. Und wir haben heute das Thema, wenn Konflikte hilfreich sein können. Ja, also was wir auch tun, manchmal kommen wir einem Konflikt entgegen. Ja, wir wollen alles vermeiden, wir wollen alles schön haben, wir wollen alles elegant führen, aber manchmal geht es gar nicht. Außer, dass man sich einem Konflikt auch stellt. Und die Bibel sagt, und das finden wir durch die Apostel auch bestätigt, dass wir vor Konflikten nicht fortlaufen dürfen. Wer fortläuft, hat schon verloren. Einem Konflikt sollte man sich stellen, aber im Frieden und in der Liebe, damit man zu einer Lösung kommt. Und die Bibel gibt uns da einen wunderbaren Anhaltspunkt, wie das funktioniert oder wie wir lernen, wie es funktioniert hat. Und da müssen wir zurück in die Apostelgeschichte kommen, ab Vers 1, wo damals in der ersten Gemeinde, in der Gründung der Kirche Jesu Christi, also der Gemeinde, die auf dem Felsen Jesus Christus aufgebaut und gelegt ist, ja, welcher Konflikt da hineinkam. Und es gab nicht wenige Worte, harte Worte der Auseinandersetzung. Das müssen wir hier festhalten. Es kamen einige Leute von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun nicht geringer Zwist und Streit zwischen ihnen und Paulus und Barnabas entstand, beschloss man, Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen sollten wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und den Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen. Die Gemeinde gab ihnen das Wegeleit. Dann zogen sie durch Phönizien und Samarien. Dabei berichteten sie den Brüdern von der Bekehrung der Heiden und bereiteten damit allen Brüdern große Freude. Ja, also wir sehen, wie der Konflikt in eine Gemeinde kommt. Ja, wir sind ja schon gestanden im christlichen Leben, ja, so wie ihr auch. Und egal, welche Gemeinde wir betreten, egal wann und wo, da gibt es immer einen Punkt zur Diskussion in den Gemeinden. Manchmal öffentlich, manchmal nur hinter den Kulissen, das darf keiner wissen und man tut so geheim und so ein bisschen heilig, ja. Aber es gibt überall Gesprächsbedarf. Und wie kommt ein Konflikt in die Gemeinde? Ja. Wir haben es gehört, es waren Brüder, die sich zu Jesus Christus gehalten haben, also Männer, ja. Und die kamen mit einer Meinung. Die brachten ihre eigene Überzeugung in die Gemeinde Jesu hinein. Wisst ihr, das kann heute auch passieren. Ja, wir haben es hier schon erlebt. Da kommen die Leute hier rein, sitzen brav in den Reihen einige Zeit. Aber dann kommen sie mit ihrer Meinung und behaupten, sie haben Recht. Und laden einen Druck auf die Gemeinschaft auf. Und dann ist man erstmal überrascht, wie kann das passieren? Dieser Druck, den wir hier so gesehen haben, ja, war der, dass die auf einem Brauch durch Mose zurückgegriffen haben und gesagt, alles, was männlich ist, soll sich einer Beschneidung unterziehen. Andernfalls hast du keinen Anteil an Gott. Und Paulus, der ja im Glauben erfahren und die anderen, die Jesus kennengelernt haben, haben dem widersprochen, haben gesagt, Leute, selbst wenn ihr kommt und so laut eure Meinung hier vertritt, dann müssen wir euch leise und in Demut entgegentreten. Ja? Und das ist die Herausforderung, die wir oder ich auch verspüre in unserer Zeit. Ja? Es kommen so viele neue Lehren, Sonderlehren in die christlichen Gemeinden hinein, ja, von Dutzenden dieser Lehren und Lehrmeinungen muss man heute schon sprechen. Und jeder kommt lautstark und sagt, wir haben Recht. Recht hat, wer sich auf Jesus verlässt. Recht hat, wer die Bibel gelesen hat. Recht hat, der Jesus erfahren hat und die Gnade und die Vergebung Gottes empfangen hat, der bekommt Recht, weil er mit Gott lebt und geht. Wir finden einiges ausgesagt über die Sache der Rettung. Also wir halten schon mal fest, diese Forderung, du kannst an Gott keinen Anteil haben, es sei denn, du bist am Fleisch beschnitten worden, ja, ist schon mal grundlegend falsch. Ja, jetzt wollen wir hören, was sagt die Bibel? Was lehrt die Bibel dazu? Jetzt finden wir in Johannes 3, Vers 36 folgende Aussage. Die sollten wir glauben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wow, was eine Aussage. Die Bibel gibt uns die Auskunft. Nicht diejenigen, die kommen und behaupten, Gott hat mit mir geredet und mir gesagt, die Beschneidung muss jetzt in die Gemeinde Einzug halten. Nicht denjenigen sollen wir glauben, selbst wenn sie es mit dem Namen Gottes verbinden, sondern was die Bibel lehrt, das sollen wir glauben. Und Jesus hat selber gesagt, ja, wer dem Sohn Gottes glaubt, der einzigste Weg, der uns mit Gott verbindet, heißt Jesus Christus. Und wir brauchen ihn täglich. Jesus Christus, den Herrn. Und wer ihn ablehnt, der soll wissen, dass das die Zeit der Ablehnung geht vorbei. Wir können nur so lange Gott ablehnen, solange wir im Fleische sind. Wenn wir das Fleisch abgelegt haben, können wir Gott nicht mehr widerstehen. Das wird nicht mehr gehen. Aber Gott hat dann geplant, uns nicht ins Reich Gottes mitzunehmen. Ja? Und das ist schon der Zorn Gottes. Das ist schon die Strafe, die uns und die Nichtglaubenden an Jesus treffen wird. Ja? Und so müssen wir sehen, dass die Bibel klare Aussagen macht, was die Rettung der Menschen angeht. Also bitte, macht nicht den Fehler, wenn jemand da schön angezogen im Schlips und Anzug kommt und eine Lehre verbreitet, manchmal lautstark, dass wir gleich unsere Ohren öffnen und sagen, oh, da hat Gott geredet. Das ist grundsätzlich verkehrt. Wer sich auskennt, ist die Gemeindeleitung, der Pastor, ja, der die Lehre der Bibel kennt, der Jesus kennt, der den Weg kennt, der das sagen kann und beurteilen kann, was richtig, was falsch ist. Und da gehen wir als Gemeinde geschlossen diesen Weg. Und das ist ein guter Weg. Römer 3, Vers 23. Gott sagt, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Ja? Als ich mich bekehrt habe zu dem Herrn Jesus Christus, ich hatte keine großen Sünden. Vielleicht da mal etwas erzählt, was nicht ganz so war. Vielleicht habe ich auch irgendwann mal was geklaut. Kleine Sachen, für große Sachen war ich nie der Typ dafür. Vielleicht so ganz kleine Sachen. Vielleicht mal die Äpfel im Nachbarsgarten oder die Birnen. mal geholt oder so, so kleine Sachen. Aber als ich mich bekehrt habe, da kam ich zu dem Herrn und sagte, oh Gott, ich bin ein Sünder. Und die Leute um mich herum haben nicht gewusst, was meine ich denn, welche Sünden muss der junge Mann da begangen haben. Und ich sagte, nein, weil ich nicht glauben konnte, dass Jesus mich rettet. Das ist die Sünde. Und deswegen hat es mich so getroffen. Ja, und ich musste mich vor Gott beugen und sagen, Gott, ich bin ein Sünder, weil ich das nicht glauben konnte. Ja, genau wie die Bibel es uns hier auch sagt. Es ist kein Unterschied zwischen uns Menschen. Wir sind alle Sünder. Wir haben gesündigt. Wir haben Gottes Herrlichkeit nicht verdient. Aber was uns hier gesagt wird, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade und durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist die Botschaft. Das ist der Glaube, den wir hier vertreten für unser Leben. Jesus Christus, der Herr, und wer ihn aufnimmt in sein Leben, der verspürt, wie Gott ihn verändert. Weil das Wesen Jesu Christi, die Göttlichkeit Jesu Christi, kommt zu uns, nimmt Platz in unserem Leben und er verändert uns und macht uns klare Gedanken, auch im Glauben. Klare Gedanken im Glauben. Oder Philipper 3, Vers 3 geht auf dieses Thema ein, auf den Konflikt dort in der Gemeinde zu Jerusalem. Denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Ja, also das richtige Verhältnis zu Gott, das, was die Beschneidung hat ausdrücken sollen, du gehörst zu Gott, ja, erklärt der Philipperbrief damit, dass er sagt, indem, dass wir Jesus dienen, indem, dass wir auf den Weg Gottes gekommen sind, durch Glauben, in Gnade, ist das schon die Beschneidung am Fleisch, diese Veränderung, dass wir zu Gott gehören und zu ihm passen. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Die vertreten wir. Diese Botschaft. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ab Vers 4. Bei ihrer Ankunft in Jerusalem wurden sie von der Gemeinde und von den Aposteln und den Ältesten empfangen. Sie erzählten alles, was Gott mit ihnen zusammengetan hatte. Da erhob sich einige aus der Partei der Pharisäer, die gläubig geworden waren und sagten, man muss sie beschneiden und von ihnen fordern, am Gesetz des Moses festzuhalten. Die Apostel und die Ältesten traten zusammen, um die Frage zu prüfen. Als ein heftiger Streit entstand, erhob sich Petrus und sagte zu ihnen, Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon längst hier bei euch die Entscheidung getroffen, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hörten und zum Glauben gelangen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat dieses bestätigt, indem er ihnen ebenso wie uns den Heiligen Geist gab. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Warum stellt ihr also jetzt Gott auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten. Wir glauben im Gegenteil, durch die Gnade Jesu, des Herrn, gerettet zu werden, auf die gleiche Weise wie jene Heiden. Da schwieg die ganze Versammlung, und sie hörten Barnabas und Paulus zu, wie sie erzählten, welch ein großes Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Also wir sehen, wie sich die Situation wiederum hochschaukelt. In dieser entscheidenden Versammlung in Jerusalem, wo die Verantwortlichen, die Apostel, die Ältesten da waren, alle die, die schon Jesus gut kennengelernt haben, kam die Gruppe der Pharisäer in Einheit anmarschiert, ja. Die kamen da rein, haben einen ganzen Ecke Platz genommen, ja, belegt und Platz genommen. Und plötzlich kamen sie hervor, ja, wie aus dem Nichts standen sie auf und verkündeten, diese Last muss man allen Heiden auferlegen. Denn sie könnten niemals zu der Gemeinde Jesu dazugehören. Ja, und die Bibel sagt uns, hier gab es einen nicht geringen Konflikt. Da gab es Auseinandersetzung. Und ich muss uns stark zurufen, wenn es Konflikte gibt, nicht einfach umkehren und sagen, ich bin Demokrat. Ja, ich bin liberal. Ich lasse alles gelten. Alle Meinungen haben ihren Platz in der Gemeinde Jesu. Das sagt die Bibel nicht. Das hören wir von den Aposteln auch nicht. Sondern wir hören, dass es eine Linie Gottes gibt. Und die Linie Gottes muss verteidigt werden. Durch die Apostel. Und der Petrus stand auf und hat erzählt, was im Hause des Cornelius passiert ist. Der Apostel Paulus stand auf, als er auf seiner Missionsreise war durch Kleinasien, erzählte, was Gott an den Menschen getan hat, die Jesus anfingen zu lieben. Und plötzlich hat Paulus gesehen und Petrus erkannt, Gott liebt nicht nur das Volk Israel, sondern alle Menschen gleichermaßen und will sie retten durch Jesus Christus. Und deswegen ist die Rettung so wichtig. Wir brauchen Jesus, weil andernfalls geht unser Weg nur bis zu unserem Lebensende. Danach kann die Ewigkeit ohne uns stattfinden, weil wir nicht dabei sind. Deswegen, wir brauchen Jesus. Ja, und da sehen wir, wie die argumentiert haben. Warum stellt ihr Gott auf die Probe? Ja, also Angriff, ihr geht gegen Gott. Euer Weg ist total verkehrt. Ja, und diese Freiheit muss eine Gemeinde Jesu haben. Menschen hinzuweisen, dein Weg stellt Gott auf die Probe. Gott ist nicht dabei, wenn du diesen Weg gehen wirst. Ja, warum soll man ein Joch, also eine Last, auf die Jünger legen, die nicht zu tragen ist und die keinen Sinn macht? Ja, lass uns nochmal schauen, in dieser weiteren Betrachtung, was die Bibel sagt. Zu diesem Konflikt. Wenn die Bibel spricht, dann gibt es immer mehrere Aussagen zu dem gleichen Thema. Eine Bibelstelle allein ist zwar hilfreich, aber wir brauchen die Erklärung, weil es mehrere Aussagen gibt zu dem gleichen Thema, damit wir Menschen uns ein Bild machen können. Galater 5, Vers 6 sagt Folgendes: Denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube an Jesus Christus, der durch die Liebe wirkt. Jetzt wird's ganz praktisch. In deinem Leben, in meinem Leben wird sich nichts verändern, weder durch Beschneidung oder durch Unbeschnittenheit wird sich was verändern, wenn nicht Jesus in mir wohnt. Die Veränderung ist Jesus in mir. Das ist der Weg. Ja? Also die Bibel sagt klar, welcher Weg der verkehrte ist. Die Bibel lehrt, was der richtige Weg ist. Und das müssen wir unterscheiden. Und so müssen wir uns hier so auch die Frage stellen, was ist der Sinn der Beschneidung gewesen? Ja. Einmal durch die Beschneidung sollten die Nachkommen Abrahams als zu Gott gehörendes Volk bestätigt werden. Das war ganz am Anfang mit Abraham. Ja, dass unter allen Nationen eine Nation hervorkommt, die Nachfolger Abrahams, ja, die sich kenntlich gemacht haben. Ja, die hatten noch keinen Heiligen Geist. Die wussten von Jesus gar nichts. Aber sie wollten zu Gottes Volk gehören. und deswegen ein äußeres Zeichen. Gott schloss mit Abraham und seinen Nachkommen einen Bund. Somit war die Beschneidung ein Zeichen, dass sie Gottes Eigentum waren. Ja, Gott hat das ihnen auch so gesagt, wenn ihr das glaubt, dass ihr zu Gott gehört, müsst ihr in diesem Bündnis bleiben. Ja? Und zuletzt auch durch die Beschneidung gab es einen Unterschied zwischen allen Völkern und dem Volk Israel. Das war damals. Aber seitdem Christus kam, hat er das Gesetz verändert. Und hat das Gesetz der Liebe durch den Heiligen Geist in unser Leben hineingelegt. So, jetzt gehen wir in den Text noch weiter, weil es gibt auch für jeden Konflikt auch eine Lösung. Und das ist das Gute dabei. Ja, vor Konflikten sollen wir nicht davonlaufen. Gott macht uns stark, standhaft zu bleiben und zu stehen für die Wahrheit des Evangeliums. Wer fortläuft, der gibt schon auf. Ja, Konflikte sind dafür da, dass wir lernen, voneinander lernen. Ja, und es gibt immer einen Weg zur Lösung. Und jetzt hören wir mal, was hier passiert ist. Als sie geredet hatten, nahm Jakobus das Wort und sagte: Brüder, hört jetzt mich an. Simon hat berichtet, dass Gott selbst zuerst darauf geschaut hat, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Damit stimmten die Worte der Propheten überein, die geschrieben haben: Danach werde ich mich umwenden und die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Ich werde sie aus ihren Trümmern wieder aufrichten und werde sie wiederherstellen, damit die übrigen Menschen den Herrn suchen, auch alle Völker über meinen Namen ausgerufen ist, spricht der Herr, der das ausführt, was ihm seit Ewigkeit bekannt ist. Auch Jakobus sagt: Wenn alle was sagen und es ist verkehrt, dann komme ich und sage, was richtig ist. Auch er ergreift die Stimme und will klar machen über die Hütte Davids, das, was Gott vorhatte, unter den Menschen zu wohnen, in der Stiftshütte mit David, was er im Herzen so gehabt hat. Hat Gott einen neuen Weg beschritten, indem dass er den Heiden jetzt nicht die Stiftshütte gebracht hat, aber den Heiligen Geist. Die Stiftshütte des Alten Testamentes ist der Geist Gottes in uns. Plötzlich konnten die Heiden, die von der Stiftshütte keine Ahnung hatten, mit Gott in Verbindung kommen durch Jesus Christus. Ja, und das sagt Jakobus. Er sagt: Gott will alle Nationen erretten durch die Gemeinde. Das, was wir hier machen, ist Rettung für Menschen. Deswegen nimm das als Berufung an. Nicht einfach hier kommen, nimm das als Berufung an. Durch mich wird auch Gott wirken. Halleluja. Das ist ein guter Vorsatz. Ja, das motiviert zu kommen. Und jetzt sehen wir, es geht weiter. Darum halte ich es für richtig, den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Last aufzubürden. Man weise sie nur an, Verunreinigung durch Götzenopferfleisch und der Unzucht zu meiden und weder Ersticktes noch Blut zu essen. Denn Mose hat seit alten Zeiten in jeder Stadt seine Verkündiger, da er in der Synagogen an jedem Sabbat verlesen wird. Ja, also die einzigste Sache, die für die Gemeinde von Bedeutung und die Heidenchristen von Bedeutung sein soll, ist, dass man an Götzenopfer und an deren Rituale, wo es auch um Fleisch und Essen geht, sich nicht beteiligt. Ja, das ist eine Entscheidung zu treffen. Nein, das kann ich nicht in Einklang bringen mit der Bibel und mit dem Wort Gottes und Jesus Christus. Nein zu diesem Weg, ja, zu der Unzucht, ja. Da ist viel zu sagen, aber die Apostel sagten, nein, auch für die Heidenchristen gilt dieses Wort. Das Erstickte ist, wenn ein Tier umkommt, manchmal aus Zorn, drehen wir den Kragen zu und da wird ein Tier getötet, ja, dass man das nicht isst, ja. Und das Blut soll man nicht als Lebensmittel, als Getränk verwenden, sondern das Blut, das ist heilig, weil ohne dem Blut gibt es kein Leben. Und das Leben hat mit Gott zu tun. Deswegen ist es so geregelt. Und das bleibt bestehen, bis dass Jesus wiederkommt. Da wird sich nichts in der Gemeinde Jesu ändern, bis dass Jesus wiederkommt. Gute Nachricht für heute ist, es gibt keine Beschneidung in der Gemeinde Jesu. Das ist schon mal gut für die männlichen Nachkommen. Die andere gute Nachricht ist, dass die Einheit der Christen trotz mancher Konflikte erhalten bleibt. Ja, die Christen sind manchmal so scheu. Wenn ein bisschen Wind bläst, nicht der Wind des Heiligen Geistes, Gegenwind bläst, die sind so scheu, die laufen auseinander. Die sind völlig zerstört. Ja, weil sie nicht gelernt haben, klar zu stehen. Nicht gelernt haben, auch ihre Meinung mal zu äußern, auch wenn es total verkehrt ist. Man kann nur dazu lernen. Man kann einen Schritt sich nach vorne bewegen. Nur indem mir jemand sagt, du bist verkehrt, ja, fange ich an nachzudenken. Vielleicht bin ich wirklich verkehrt. Ja, es muss jemand da sein, der das sagen kann. Alle warten auf Gott. Ja, Gott muss das sagen. Durch wen wirkt Gott in unserer Zeit? Durch Leute der Erkenntnis, die das Licht Gottes empfangen haben, die die Dunkelheit in den Menschen auch sehen. Durch die wirkt Gott, indem, dass sie sagen, wo der Weg weitergeht. Ja, lasst uns hier nicht so scheu sein, ja, nicht davonlaufen, sondern wenn es auch darum geht, die Wahrheit zu finden, wir müssen standhaft sein. Durch Jesus Christus. Ich möchte uns heute Morgen noch etwas auch über andere Konflikte sagen, über diesen jungen Mann, der Pastor Andrew. Ja, ein Konflikt, der eigentlich zu einem etwas tragischen Ende geführt hat. Dieser junge Mann, der ist in einer Megachurch in den USA aufgewachsen. Und sein Vater ist schon 2015 an Leukämie verstorben. Alle haben gehofft auf das Eingreifen Gottes. Alle sind mit erhobenen Händen im Gebet um ihn rum und haben ausgerufen, in seinen Wunden ist er geheilt. Er ist geheilt, ja, aber es kam anders. Er war nicht geheilt am Körper, auch wenn es lautstark so verkündet wurde, er ist gestorben. Ja? Und der junge Mann hat dann die Situation nicht verstanden. Ist klar, wenn alle in der Gemeinde sagen, du bist geheilt, irgendwann glaubst du das, weil es alle so sagen. Ja? Aber das war nicht so. Und da hat er einen Schock bekommen. Dieser junge Mann, einen Glaubensschock hat er gekriegt, ja, fiel in die Depression und die Gemeinde hat das dann gemerkt, obwohl die Gemeinde dynamisch und lebendig ist, hat es gemerkt und hat zu ihm gesagt, junger Mann, du solltest dich erholen, das gefällt uns nicht, wie du dastehst, du hast psychisch ein bisschen ein ja, ein bisschen was mitgekriegt, ja. Und dann wird auch gesagt, dass die Bibel ganz offen ist, ja, in Schwierigkeiten. Elia hat seine Schwierigkeiten zugegeben, ja. Und er wollte alles verdeckt halten, alles verdeckt, Geheimnis. Nur ich allein und Gott, ja. Und so gibt's viele Christen, die nur für sich Geheimnisse haben, wo du die nicht verstehst. Aber die Bibel sagt, sei offen. Geh offen mit deinem Leben um, ja. Und da hat er so davon gesprochen, dass er, ja, so in Depressionen ist, in Angst und auch Selbstmordgedanken hat. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass er eine viermonatige Auszeit bekommen hat von seiner Gemeinde. Die haben ihm auch Ärzte empfohlen, wo er hingehen soll, und eine Therapie angeboten. Aber er hat es nicht so richtig wahrhaben wollen oder können. Ich weiß auch nicht wie. Jedenfalls, als er nach der ersten klinischen Behandlung dann zurück in den Dienst unbedingt kommen wollte, da hat er auch so eine Predigt gehalten, wo er seinen Zustand auch so beschrieben hat, dass es ihm psychisch nicht so gut geht und auch mit dem Glauben diese Konflikte und alles nicht so unter einen Hut bekommen hat. Und da merken wir erstmal, was eine Falschlehre ausmacht. Zerstört das geistliche Leben eines Mannes. Und der war Pastor. Ja? Und dann kam er und ist in so einen Depressionsanfall, ist er dann gegen sich im Suizid, dann ist er umgekommen. Ja? Die ganze Gemeinde trauert jetzt um diesen jungen Mann da. Er hat es leider nicht geschafft, die ganzen Auseinandersetzungen, Konflikte um das Thema Heilung unter einen Hut zu bringen. Und wir fangen ja an, auch hier in der Gemeinde auch das klarzustellen, dieses Thema Heilung. Ja, weil viel zu leicht und viel zu oberflächlich und unbedacht rennen Christen rum, um alle auf Heilung anzusprechen, zu sagen, das. Dabei muss man Heilung im komplexen Umfang sehen, wie Gott es sich gedacht hat mit diesem Thema, damit es nicht solche Ergebnisse gibt. Gott segne uns, dass wir stark sind in unserem Glauben. Ja, vor Konflikten nicht weglaufen. Wir stellen uns den Konflikten, die da sind. Wir sind schon fast am Ende meines Vortrages. Allerdings haben wir heute etwas Besonderes noch geplant. Das Gebet für Jerusalem. Am zweiten Sonntag im Monat haben wir ein Gebet, was wir als Gemeinde vor den Herrn bringen, dass wir sagen, es ist uns wichtig, für Jerusalem zu beten. Die Konflikte nehmen zu, auch um Jerusalem herum, ja, die ganze Nahosten ist heiß von anderen Ideen als vom Frieden Gottes. Und so sollen wir heute Morgen, und ich bitte, dass wir einige zum Gebet motivieren können, auch betend nachher, dass wir beten für den Frieden Jerusalems, aber auch für Israel. Wir beten, dass für die Entscheidung der Politiker und für Schutz der Bevölkerung vor terroristischen Angriffen eben in diesem Land, Israel. Lasst uns beten für die Nachbarländer, auch Israels, wo Israel immer zu tun hat, weil es da die gemeinsame Grenze gibt. Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten, dann ist auch noch das Mittelmeer vorne dran. Ja, lasst uns beten, dass auch die Feinde Israels ein anderes Herz bekommen, eine Veränderung erfahren, dass sie ihren Hass auf Israel ablegen, dass sich da was verändert. Und zuletzt lasst uns auch beten, dass Gott über Israel, über sein Volk seinen Geist ausgießt, damit es viele Menschen gibt, die an Jesus glauben. Ja, und dafür haben wir jetzt die Zeit des Betens. Gott mit euch, alles Gute. Amen.